Willkommen zu Def Radio.
Willkommen heute bei Def Radio.
Genau, mit mir hier sind Yannick.
Heute herzlich willkommen. Danke, am 13.
den weiten Weg auf
nicht April, Dezember. So
Berlin. Also ganz schön. Sehr gut, endlich haut es mal hin. Hier in Ulm.
Ich wollte schon
und
wieder
Milo
April sagen.
Und Milo ist noch mit dem Studio.
Genau.
Hallo. Was hast du noch mit dem Monat, Mensch?
Unterstützung.
Ja. Hast du...
Ja, und heute soll
Geburtstagsheizung oder was?
Veganismus.
Na, okay. Ups. Wir sollten vielleicht auch den Freeshift ausmachen.
Oh, der Freeshift.
Da läuft ja noch die alte Folge. Also nochmal von vorne. Willkommen bei Def Radio, heute am 13. Dezember. Heute Folge 306. Wir wollen über den diesjährigen ICTF berichten. Zuvor wollen wir noch Nachrichten bringen, aber das tun wir erstmal nach der Musik.
Ja. Willkommen zurück bei Def Radio, heute Folge 306. Im Studio ist Simon und
Ricky.
So, das Thema der heutigen Sendung ist der ICTF, aber zuerst gibt es ein paar Nachrichten.
Ja, fangen wir an. In Frankreich bricht die Paranoia aus.
Ja, was nicht anders zu erwarten war.
Was nicht zu erwarten war. Und man wollte jetzt irgendwie Verschlüsselung aller Art verbieten lassen. Also wirklich komplett alles. Dass dann irgendwie alle dann gemeint haben, ihr habt sie, die Franzosen haben sie nicht mehr alle, ist dann natürlich klar, weil... im Endeffekt hätte das auch bedeutet, dass zum Beispiel Homebanking, was eigentlich relativ schlecht abgesichert ist mit TLS, davon auch betroffen wäre. Aber so, in dem Moment denken wir ja nicht dran. Gut, danach haben sie ein bisschen zurückgerudert, jetzt haben sie ein bisschen mehr zurückgerudert. Jetzt ist irgendwie die Position, ja, Tor will man nicht unbedingt verbieten.
Die Forderung zum Kryptoverbot oder zu den Hintertüren, die gab es schon lange vorher, auch ohne direkte Terrorpanik, sowohl aus England als auch von unserem eigenen Innenminister. Also
wie gesagt, bei jeder Entscheidung, die es irgendwas verbieten oder haben will, es mal gedanklich ersetzen mit böses Land möchte es auch haben.
Ja, dann muss man gleich nochmal nachdenken, weil wenn man denkt, oh, das böse Land da verbietet Krypto. Die sind sowas von nicht demokratisch, sowas von nicht. Und dann muss man mal schauen, was man selber da so fordert. Und dann hat man da doch gleich eine ganz andere Sicht drauf. Ja, was gab's noch?
Ja, in Steam wird jetzt neue Regeln eingeführt, was den Verkauf angeht, weil aktuell anscheinend zu oft die Accounts leer geplündert werden.
Ach, jetzt ist der Itemmarkt auf Spieleplattform mittlerweile schon so groß, dass man das Ganze plündern kann, dass sich das sogar schon lohnt.
Naja, es gibt bestimmte Skins, das sind nur optische Sachen, die schon so 1000 Euro wert sind pro Stück. Also,
ja.
Wenn ich sowas hätte, finde ich das auch toll.
Ich finde es interessant, dass Leute bereit sind, so viel Geld für so ein Stück Textur auszugeben. Ich meine...
Das ist das, was die Wale kaufen. Um auf die Sendung von letzter Woche zurückzugreifen.
Ja, das ist wie wenn man sich eine goldene Smartwatch kauft, weil ich habe das Geld und ich muss es zeigen und so. Naja.
Ja. Wo wir gerade bei gehackten Accounts sind. Bei Amazon.com sind jetzt ist anscheinend auch eingebrochen worden und Amazon hat mal vorsichtshalber, also Amazon USA, also .com, hat mal vorsichtshalber mal alle Passwörter zurücksetzen lassen.
Alle?
Ja.
Okay. Das ist viel Arbeit für sehr viele Leute.
Naja, für Amazon ist das eher so ein... Push the red button und dann kommt eine automatisierte E-Mail, die dann erstmal irgendwie eine Woche braucht zum Ausliefern.
Das ist interessant, wenn du eine Firma aufmachst, musst du gleich so ein Pult aufbauen mit unterschiedlichen Knöpfen, so Benutzer auffordern, um Passwörter zu resetten, Admin auffordern, um Krypto zu wechseln und was ist noch gerade so akut?
Also auch wenn es ein bisschen übertrieben anhört, also als Firma, die mit irgendwie mit Gelddaten umgeht, sollte man schon sowas haben, so einen Notfallplan für den Fall, dass wir glauben, dass eingebrochen wurde und so. Also gut, ich finde in dem Fall handelt Amazon da schon ein bisschen souveräner als zu einer anderen Firma, die auch schon mal gehackt wurde. Ich meine jetzt mal...
Meinst du die Firma, mit der ich auch Stress hatte?
Ich weiß gar nicht. Seit wann hast du Stress mit Sony?
Nicht Sony. ich rede von einer anderen Firma, die damals meinen Server gehostet hat.
Ah, nee,
Die Geschichte, die habe ich dir, glaube ich, auch mal erzählt. Aber das war's für eine andere Sendung. Vielleicht irgendwann mal Stress mit gehackten Firmen.
Ja. Genau, wo wir schon jetzt bei Amazon sind, da wollte ich hin. Ein Gericht in Deutschland hat mehr oder weniger die Arbeit an Adventstagen verboten. Weil wenn jetzt die ganzen Leute bestellen, muss ja irgendwer die Überstunden schieben. Und das Gericht hat jetzt gesagt, dass es halt nicht zulässig ist, das jetzt noch zu tun. Wäre doof. Wobei ich sagen muss, bei Amazon als Mitarbeiter zu schaffen, ist, glaube ich, nicht der geilste Job der Welt. Mm-mm. Kann ich mir bessere vorstellen.
Darum nur, dass die Liste der Dinge, die einem da so einfallen, ziemlich lange ist und ab und zu man einfach keine Wahl hat. Mhm. Naja. Ist gut, dass noch mal ein Gericht ein bisschen was durchgebracht hat, weil wenigstens können sie jetzt am Adventssonntag heimgehen.
Ja, also Amazon hat argumentiert, dass das, Weihnachtsgeschäft ist und die eben mehr Leute mehr Zeit brauchen. Das Gericht meinte, nee, Sonntag arbeiten geht nur, wenn wirklich akut Probleme sind und Weihnachten kann man einplanen. Das ist nicht so, als wäre jetzt irgendwie plötzlich, hätte der Papst nicht vor ein paar Wochen gesagt, wir wollen Weihnachten feiern.
Okay.
Wobei die Idee auch sehr lustig wäre.
Also, wäre ich Papst, ich wollte anfangen zu trollen.
Ich glaube, das ist doch so ein Grund, wieso du nicht Papst wirst.
Ja, da gibt es doch viele andere Gründe, wieso ich auch nicht Papst bin und das auch nicht sein möchte, aber...
Ja. Kommen wir in die nächste Runde. Adblock gegen...
Springer-Gruppe?
Axel Springer-Gruppe, genau. Ja, ist es wichtig zu sagen, dass es Axel Springer ist? Es gibt noch einen anderen Verlag, das ist der Springer Verlag selber. Die haben damit nichts zu tun.
Ja, dann Axel Springer-Gruppe.
Ja. Um es kurz zu fassen, in Hamburg haben sie gewonnen und in Stuttgart haben sie verloren. Genau. Und es geht in die nächste Runde.
Ja, nächste Instanz. Ach.
Es ist...
Dass all die coolen Sachen immer durch die erste Instanz durchkommen und dann kommt immer die nächste und sagt, nee Leute, lass mal stecken. Das ist auch bei der Vorratsdatenspeicherung so. Sie verabschieden es und die nächste Instanz sagt, nein Leute, so geht das nicht. Und ich denke mal, oder ich hoffe es mal, dass es hier auch so funktioniert.
Ja, um den Punkt nochmal... auszuführen. Das, was auf der Bild.de-Seite ist, kann man nicht Softwareverschlüsselung nennen.
Was tun sie denn überhaupt?
Was sie überhaupt tun? Sie laden ein JavaScript rein, das detektiert, dass irgendwelche anderen JavaScript-Elemente, die zum Beispiel die Werbung ausliefern, nicht geladen wurden. Und blenden dann ein Dings ein mit, du hast gerade einen Adblocker. Mach den noch aus. Sonst kommst du hier nicht rein.
Aha.
Das Lustige ist, wenn du auch den JavaScript-Anteil blockst, kommt das Ding nicht und du kannst das Ding einfach lesen.
Das ist keine Verschlüsselungsmaßnahme. Ich hätte schon gedacht, ja, der Seiteninhalt wird irgendwie alle ASCII-Zeichen plus 1 ausgeliefert und das JavaScript zieht einfach diese die 1 von allen Zeichen ab, damit man das Verschlüsselung nennen kann, weil sie haben irgendwas auf ihrem Inhalt mathematisch rumgehackt. Das kann man doch als Verschlüsselung bezeichnen, wie dieses CSS-Zeugs.
Oh nee, es ist tatsächlich einfach nur, wir blenden einen fetten Banner ein, das alles verdeckt, wenn wir detektieren, dass jemand Adblock benutzt. Aber Detection kann man ausmachen, indem man einfach komplett JavaScript ausschaltet.
Moment mal, hast du dich jetzt nicht gerade mit...
Ignorierst.
Du kriegst morgen, glaube ich, einen roten Brief oder so.
Ich glaube, dafür haben wir nicht genug Zuhörer. Und wenn doch, würde ich mich sehr, ich fände ich sehr amüsant.
Okay.
Hast du noch irgendwas gehabt?
Nein, die Woche war für mich verhältnismäßig uninteressant.
Okay. Gut, dann nochmal Musik. Ein Stück.
Ja, können wir machen. So, hier sind wir wieder. Was war denn das gerade für ein Lied, Mensch?
Vietnamesische Musik.
Okay.
Es ist nicht japanisch und nicht Anime-Musik.
Ja,
beklag dich nicht.
Ich beklag mich jetzt einfach mal nicht, nein. Ich habe nur das Gefühl, immer wenn jemand versehentlich auf diesen Sender hier schellt und wir gerade laufen, kriegt er den merkwürdigsten Musikgeschmack der Welt ins Gesicht gehalten und schellt direkt weiter.
Findest du wirklich?
Was gibt's Schrägeres, was wir hier so spielen? Ich meine,
wir sind auf FreeFM, da wird eh nicht Mainstream-Musik gespielt.
Na gut, na gut, na gut.
Wir sind heute auch live im Studio. Und telefonisch erreichbar 0731 938 6299. Nochmal zum Mitschreiben 0731 938 6299.
Ruft an, wenn ihr verpeilte Leute aus dem Konzept bringen wollt.
Wir sind auch erreichbar im Chat.
Auf dem irc.in-ulm.de, Kanal Routed Dev Radio.
Oder erreichbar über Twitter unter dem Handle @dev_radio.
Okay, CTF.
CTF, genau. So, für die Leute, die unsere alten Sendungen über den ICTF nicht gehört haben, nochmal zur Erklärung. Was ist ein CTF überhaupt und was ist dieser ICTF?
Also gut, ein CTF ist ein Captured Flag. Das ist ein Contest, der zwischen unterschiedlichen Teams ausgetragen wird.
Ja, und zwar bezeichnet CTF normalerweise erstmal einfach nur wirklich nur Capture the Flag. Wirklich allgemeines, wir müssen irgendwelches Flaggen klauen und Flaggen erobern. Das gibt's ja in Shooter-Spielern, es gibt's in MMOs, wie ich mittlerweile gesehen habe. Es gibt's auch als echtes Spiel so zum richtig rumlaufen.
Ja. Da habe ich noch nichts falsch gesagt. Das sind Teams, die gegeneinander antreten und Flaggen genau. klauen.
Genau. Und sowas kann man jetzt auch im technischen Sinne mal ausführen.
So, dann kommen wir jetzt zum ICTF oder generell die CTFs, die da in die Hacker-Richtung gehen. Also der ICTF funktioniert so. Es gibt ein Netzwerk von virtuellen Maschinen. Die virtuellen Maschinen haben alle dasselbe Image. Also im Endeffekt dieselbe Installation, dieselben Dienste. Und diese Dienste haben alle Sicherheitslücken. In der Regel werden diese virtuellen Maschinen, also die Installation davon, von der Spieleleitung zur Verfügung gestellt und jedes Team setzt sie bei sich auf und packt die halt in ein großes VPN mit den anderen Mitspielern. Dein Ziel ist es jetzt, zum einen deine Flaggen, also deine Maschine irgendwie zu verteidigen, dass diese Flags, das sind meistens so Codesequenzen, die in irgendwelchen Datenbanken von deinen Diensten hausen, wo immer wieder von der Spieleleitung neu gesetzt werden, dass man die verteidigt und die bei anderen Teams klaut. Dazu muss man natürlich sich ein bisschen mit Technik auskennen und halt die Sicherheitslücken des gegnerischen Teams ausnutzen, seine eigenen irgendwie patchen. Früher war es so, dass man seine Exploits immer der Spieleleitung eingereicht hat und die haben die dann halt für die anderen Maschinen ausgeführt. Diesmal war es so, man durfte selber Hand anlegen. Also wir hatten also, glaube ich, ein Skript rumliegen. Du hast dann einen Exploit in das Verzeichnis gelegt und das Ganze hat das automatisiert gemacht. Naja, dummerweise hat mein Teil vom Team irgendwie nie einen sinnvoll stabilen Exploit hinbekommen. Wir haben nur halbwegs gut gepatcht. Also dieses Jahr war nicht ganz so erfolgreich bei uns.
Naja, es gibt ja Punkte für was denn? Ja. Für was gibt es Punkte?
Es gibt Punkte für mein Dienst ist online, also wie viele Zeiteinheiten ich meine Dienste aktiv halten kann. Das waren diesmal, glaube ich, an die 30 Dienste.
30?
Ja, und sie haben den CTF verkürzt auf, warte mal, in unserer Zeitzone von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts. Mhm. Und da 30 Dienste zu patchen oder kaputt zu machen, das ist schon eine Herausforderung, also zumindest in unserem Maßstab. Also die Leute, die bei uns da waren, wir waren, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Leute ungefähr. Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe. Dann ist halt 30 Dienste zu zerlegen und dafür Exploits zu bauen und die eigenen zu patchen, echt eine krasse Herausforderung. Und weil halt dieses Mal direkt angreifen möglich war, gab es halt auch so Teams, die gemeint haben, sie müssten DDoS fahren. Wir haben versucht, die auszusperren mit IP-Table-Rules, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Wir haben dann für irgendwie 2 Messzyklen auch die Spieleleitung ausgesperrt, was uns halt irgendwie ein bisschen Abzug gegeben hat. Aber es ging halt schon ziemlich runter und drüber.
Mhm. Okay. Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Du sagst, ihr habt einen Dienst auseinandergenommen und habt den irgendwie repariert, also gepatcht. Wie geht man sowas an?
Okay, es gibt zu diesem beim ICTF immer so ein Scoreboard und so eine Dienstliste. Auf der Dienstliste steht, auf welchen Port der Dienst hört, was die Flaggen sind, also welchen Teil dieses Dienstes man gut verteidigen sollte, beziehungsweise was man extrahieren muss, um quasi Angriffspunkte zu erzielen. Und dann schaut man sich halt an, okay, auf dem Port läuft ein Dienst. Machen wir das Ganze mal mit einem Browser auf. Wenn dann eine Webseite auftaucht, ist klar, da läuft irgendwie ein Webserver dahinter und dann hängt da mein Dienst halt dran. Da gab es sowas Tolles wie so ein Pizzalieferdienst. Da konnte man sich halt anmelden mit Name, Adresse und halt irgendwie was wie Kreditkartendaten, was im Endeffekt dann auch die Flex waren. Dann hat dieselbe Seite noch so einen Bestelldienst und einen Tracking-Dienst. Also man konnte quasi verfolgen, wo gerade die Pizza ist. Mhm. Und dann muss man sich das weiter anschauen. Okay, das Ganze läuft auf einem Webserver. Schauen wir mal in das Verzeichnis von unserer virtuellen Maschine, wo unsere Dienste rumliegen, suchen wir mal nach den Namen. Okay, ich habe da was gefunden. Das ist so ein
Woher weiß ich den Namen?
Der Name ist der Name vom Dienst. Also in der Regel ist es ziemlich einheitlich benannt, dass man da nicht viel zu lange suchen muss. Also in dieser virtuellen Maschine liegt in /opt verschiedene Verzeichnisse und jedes dieser Verzeichnisse ist quasi ein Dienst.
Das heißt, die Doku ist da bei der Maschine dann auch dabei?
Es ist nicht viel Dokumentation dabei. Du hast halt die Verzeichnisse, wo die Dienste drin liegen und du hast eine Liste von Services und auf welchen Port sie hören und was davon die Flags sind. Also
was heißt Doku? In dem Fall die Spezifikation. Also so viel, wie du gerade wissen musst, damit du... Ja.
So viel wie das, da musst du verteidigen. Viel Spaß damit. Ab und zu sind halt Dienste nicht per HTTP erreichbar, da muss man schauen, ob man das Ding irgendwie mit Netcat oder Telnet anfunken kann. Wenn das nicht tut, dann muss man halt schauen, vielleicht findet man direkt bei seinem Programm, über welches Format dieses Tel mit der Außenwelt kommuniziert. Dann hat man jetzt seinen Dienst gefunden und schaut sich das an, in welcher Programmiersprache ist denn der geschrieben. Wenn es ein einfaches Skript ist, dann kann man einfach das Skript aufmachen und das Ganze lesen. Ab und zu hat man dann halt irgendwie so Java-Files oder irgendwelche schon gebauten Sachen, wo man dann halt das Ganze wieder zerlegen muss. Wenn man Pech hat, muss man dann mit irgendwelchen Tools wie Debuggern oder irgendwelchen Tools, die versuchen, diesen den Maschinencode wieder lesbar zu machen, das Ganze zerfriemeln und sich irgendwie die Funktionalität dieses Programms zusammenreimen. Ja, also man versucht effektiv das Programm so von ich hab's gesehen, was es ungefähr tut, zu ich schraube den Quellcode auseinander, weiterzugehen. Und dann schaut man sich an, okay, was davon ist potenziell ein Sicherheitsrisiko? Probiert da dran ein bisschen rum. Und wenn man was findet, was ziemlich danach aussieht, dann versucht man es halt irgendwie zu vermeiden, versucht das Ganze zu ändern. Ja. Dieser Pizzalieferdienst hat ja zum Beispiel so ein Problem, dass es, das hatte zwar schon eine Funktion, die jetzt so da war, zu prüfen, ob irgendjemand versucht, SQL-Injections zu machen, aber das Ding war nicht wirklich gut geschrieben. Das schaut einfach nur, ob irgendjemand auf ein Kommentarzeichen für SQL-Abfragen im eingegebenen String drin war. Aber ansonsten keine prepared statements, nichts. Und wir haben dann halt irgendwie geschaut, ja, sobald das Wort Select oder sowas drin auftaucht, dass es dann geblockt wird. Es ist zwar kein perfekter Schutz oder sowas, aber es hat schon mal den Dienst ziemlich lange unangegriffen gelassen. Oder irgendwelche Escape-Sequenzen, also so die Escape-Sequenz für ein Leerzeichen zum Beispiel. Also man kann auch bei sich das Log anschauen und gucken, was so die anderen Leute an Exploits gerade bei dir versuchen. Da sieht man dann öfters mal so, ja, diese Anfrage, da kam rein. Oh, eine neue Escape-Sequenz, die ich noch nicht reingeschmissen habe. Schmeiß sie mal in den Filter. Das ist schon ein bisschen eine dumme Art. Ab und zu kann man es halt auch so patchen, dass man da tatsächlich nichts mehr machen kann. Aber
wie kann ich mir das so vorstellen, wenn ich da drin sitze? Gibt es dann irgendwie so 20 Bildschirme, wo ich dann drin sitze und irgendwer kann dann auf rote Knöpfe drücken?
Das ist halt so ein Konferenzraum. Jeder hockt da so mit seinem Laptop. Wir haben dann irgendwann mal so nach einer Stunde die Bildschirme aus dem PC-Pool geholt, an unsere Laptops angesteckt, weil man braucht ab und zu ein bisschen mehr Platz. Und wenn man im Team arbeitet, hätten wir gerne einen großen Schirm, weil wo
bisschen man dann mehr Bildschirmfläche.
Auf den großen Schirm bitte. Ja, genau sowas. Wo man dann halt irgendwie zusammen den Code zerlegen kann oder sich Ausgaben anschauen kann. Mehr Bildschirmfläche ist so, um mit viel Werkzeugen zu arbeiten, ganz nett.
Okay. Du hast jetzt irgendwie versucht, gesagt, du kannst ja irgendwie für sich versuchen, auf den Dienst zu verbinden, so mit Telnet und so.
Ja.
Sind die einfacher zu verteidigen, diese Dienste, die offensichtlich wohl Readline-basiert sind? Das ist so Klartext und Zeile für Zeile. Für den Zuhörer. So, und im Vergleich zu dem anderen, was so nicht so per Telnet geht, was ist da so einfacher zu verteidigen?
Das ist beides ungefähr gleich schwer. Die Exploits muss ich halt beides mal finden, nur dass die Telnet-Dienste in der Regel, also wobei doch, das spielt keine Rolle. Also beides sind ungefähr gleich schwer zu verteidigen und zu zerlegen. Was erheblich schwieriger ist, so zu zerlegen und zu richten, sind Sachen, die bereits in einem Binärformat kompiliert sind, wo man keinen Quelltext dazu hat. So Sachen, die in Java, Python oder irgendein anderes Skript freigeschrieben sind, sind erheblich einfacher, weil man muss sich nicht erst damit rumschlagen, das Ganze wieder in irgendwie ein halbwegs lesbares Format zu kriegen. Also man muss nicht so viel Assembler-Code-Gefrickel machen.
Okay.
Bei Java oder Python kann man relativ einfach dekompilieren und das Ganze wieder lesen. Und dann kann man sich halt mehr darauf fokussieren, irgendwie Sicherheitslücken zu suchen. Und im Binären ist das halt schon eine erheblich schwierigere Aufgabe. Vor allem, ich habe mir dieses Jahr dieses Radar installiert. Das ist so ein Disassembler, Debugger, Code-Analyse-Tool, alles Mögliche. Ich komme mit dem Benzinkonzept von diesem Teil nicht klar. Wir haben irgendwie eine Viertelstunde lang rumgesucht, wie man dieses Teil sinnvoll bedient. Und wir hatten es halt vorher noch nicht in der Hand, weil ich hab mir das installiert, weil ich dieses Tool AIDA, was ich vorher öfters mal benutzt habe, weil ich es so schrecklich gefunden habe, weil es irgendwie auf meinem Linux gar nicht so toll laufen wollte, einfach nicht mehr installiert, weil ich gedacht habe, komm, wenn es schon eine Alternative gibt, tu die rein. Wie schwer kann die schon zu bedienen sein? Stellt sich heraus, erheblich schwerer, als ich dachte.
Man merkt plötzlich, wo Medieninformatiker arbeiten und wo nicht.
Ja. Ab und zu wäre das dann doch ganz angenehm. Ja.
Programmierer sind die meisten, also reine Programmierer sind meistens die Leute, die die schlimmsten Frontends machen.
Ja.
Also die schlimmsten Bedienoberflächen.
Es ist ja keine Bedienoberfläche, es läuft ja über die Kommandozeile, aber trotzdem.
Geil. Also genau, das war die Frage. Was für Programmiersprachen findest du denn so öfters da?
Was man viel findet, ist tatsächlich irgendwie Python. Dann natürlich ein überwiegender Haufen, der ist halt schon kompiliert. Das ist in der Regel C-Code.
Okay.
Ich habe dieses Mal nichts ganz Exotisches gefunden, aber ich habe auch von diesen 30 Diensten vielleicht 5 in der Hand gehabt.
Okay. Ja, ich kenne das so, dass das letzte Mal, wo ich tatsächlich da war, das ist schon ein paar Jahre her.
Ach ja, warst du diesmal nicht da?
Mich hat's vom Münster hingehauen.
Okay.
Das letzte Mal, als ich da war, gab es ein Stück Code, das wurde offensichtlich in Go geschrieben.
Das habe ich noch gar nicht erlebt.
Also, wie wir rausgekriegt haben, dass es Go war relativ einfach. Es war halt ein Typ Go-spezifischer String im Programm eingebettet.
Wie heißt der?
Das weiß ich nicht mehr. Aber ja, es gibt, ja, darüber reden wir nachher dann, wie man sowas rausfindet. Ich meine, die so Strings suchen und so. Das kann man ja auch noch machen. Irgendwas Wichtiges zum CTF, bevor wir noch tiefer ins Detail gehen.
Wichtiges zum ICTF. Das Ganze wird von der Uni in Santa Barbara veranstaltet. Das ist für Universitätsteams um den kompletten Globus. Also wenn eine Uni ein Team hat, das sich so mit IT-Security beschäftigt, das da gerne teilnehmen möchte, muss ich dann, glaube ich, während des Planungszeitraums irgendwann mal, glaube ich, bei denen melden und sich anmelden. Ich habe mich mit diesem Anmeldeverfahren nicht so wirklich beschäftigt. Ich bin froh, dass das irgendjemand anders übernimmt.
Ja. Es gibt ja nicht nur Uni-Teams, es gibt auch so Teams, die sind dann irgendwie von so Sicherheitssoftwarefirmen oder Sicherheitsfirmen, die machen dann halt außerhalb der Wertung mit. Das ist auch ganz nett, wenn es sowas gibt. Ja. Die schämen sich dann meistens. Also wenn sie es drauf haben, sind sie dann so, jupp, wir haben es drauf. Und wenn sie es nicht drauf haben, dann schämen sie sich ein bisschen dafür, wenn das so irgendwie ein Haufen Studis vollkommen abziehen.
Ja. Es gibt ja nicht nur den ICTF, es gibt viele CTFs. Da gibt es eine Webseite dazu, die heißt, glaube ich, ctftime.org oder so. Ich bin mir über die TLD noch nicht ganz sicher, das müsst ihr mal nachher nachschauen. Da findet man halt irgendwie wie ganz viele von diesen Contests, wo man sich dann halt irgendwie als Team anmelden kann und mit denen dann den Wettstreit treten kann.
Nächster Termin, nächsten Mittwoch.
Nicht nächsten Freitag?
Mittwoch. Deswegen kann ich nicht kommen.
Ah. Und ich verpenne mal wieder die Sitzung. Ja, ich glaube, ich muss mich wieder... Egal, das ist jetzt eher uni-intern.
Musik. So, willkommen zurück bei Def Radio, heute am 13. Dezember, Folge 306.
Du hast es so richtig gesagt, auf Anhieb.
Auf Anhieb und ich bin nicht mehr so ganz verpeilt wie vor einer halben Stunde.
Oh, das ist schon mal gut. Okay.
Übrigens gilt ab heute in Ulm neuer Fahrplan. Ganz lustig.
So, an alle Ulmo-Zuhörer, guckt, in welchen Bus ihr einsteigt.
Nein, guckt, ob überhaupt an eurer Haltestelle überhaupt ein Bus fährt. Als ich heute
das passiert auch nur dir.
Nein, ja. Es ist ja, weißt du, wie mir aufgefallen ist, dass es heute ein neuer Fahrplan gilt. Ich bin, wie üblich, in meine alte Haltestelle gegangen und stand dann davor mit 5 anderen Leuten und guckte dann auf den Plan, weil ich eigentlich wissen wollte, wann der nächste Bus fährt. Und dann statt dem Plan steht da, ja, diese Haltestelle wird nicht mehr bedient. Bitte da und da hinlaufen. Das Lustige war, als ich das Ding dann eingeschaut habe, fiel den anderen dann auch ein, dass da kein Bus fährt und sind dann auch mitgelaufen. Woanders habe ich, beim Theater habe ich dann auch noch welche gesehen, die dann auch rumstanden und dann verzweifelt auf die 3 oder die 5 gewartet haben. Die da heute ja nicht mehr vorbeifährt.
Was fährt denn jetzt eigentlich zum Theater?
Die 1 und die 7, glaube ich.
Also die Haltestelle in die Richtung wird gar nicht mehr bedient.
Ja, die 1 und die 7. Die 7 kommt ja noch wirklich.
Egal. Möge sich dieser Fahrplan wieder fixen, wenn die Straßenbahn irgendwann TM fertig ist.
Die neue Linie 2, ja. Nee.
Kein Kommentar
das
heute.
Das nächste, was ich sagen wollte, macht nur im Uni-Umkreis Sinn. Also muss ich im Radio nicht bringen. Okay, ich wollte über ein paar so Details reden, wie man zum Beispiel am besten jetzt mal so ein Nicht-Binär-Programm auseinandernimmt, so, keine Ahnung, ein Python-Programm.
Ja, ich habe ein Python-Programm.
Python ist eine Programmiersprache, relativ aktiv entwickelt. Es gibt aktuell 2 Revisionen, die in der Verwendung sind, nämlich die 2.7 irgendwas und die 3 irgendwas. Die sind halt, also vom Sprung von 2.7 auf 3 hat sich halt einiges grundlegend an der Sprache geändert. Wie zum Beispiel, ob man bei Print jetzt Klammern braucht oder nicht.
3 sagt zwingend ja, 2.7 sagt muss nicht unbedingt sein.
Ja, genau. Und deswegen fliegen einem die Programme um die Ohren. Und dann hat sich noch an der Objektorientierung was geändert.
Naja.
Okay, was mache ich mit Python?
So, in der Regel hast du ja irgendwelche Übergabeparameter, die entweder dein Webserver oder irgendwas, was dir die Sachen aus dem Netzwerk irgendwie reindrückt. Es kann auch sein, dass das komplett in Python implementiert ist, also dass es ein Standalone-Dienst ist. Da musst du halt schauen, irgendwie, wo kriege ich da Daten rein? Und dir dann halt deinen Dienst angucken. Wo kann ich als Benutzer, als jemand, der sich auf diesen Dienst verbindet, dem Dienst irgendwelche Daten unterschieben, an Stellen, wo ich versuche an Stellen, wo der Dienst irgendwie Daten aufnehmen muss, zerlegen muss, irgendwie verarbeiten muss, ihm Daten unterzuschieben, die er nicht richtig versteht und die den Dienst potenziell irgendwie kaputt machen. Zum Beispiel jetzt, wenn es darum geht, Sachen in eine Datenbank einzutragen, dann muss man ja in der Regel so einen... Könntest du bitte aufhören, Videos zu schauen, während ich hier rede?
Ich muss Musik suchen.
Da muss man in der Regel so einen SQL-Query zusammenbauen, also irgendwie eine Abfrage oder halt was eintragen in die Datenbank, das baut man in der Regel halt in irgendeinem so einen String zusammen, das ist halt irgendwie so ein Update-Select oder so ein SQL-Statement halt. Und in das fügt man dann in der Regel das ein, was man so von seiner Eingabe kriegt. Wenn man es gut macht, prüft man natürlich vorhin, was man da in dieses SQL-Statement reinbaut. Mhm. Wenn man es nicht prüft, kann man dann so lustige Sachen machen wie, ich kommentiere einfach mal den Rest dieses Statements aus und bringe dort meinen eigenen Code rein, der dann auf einmal ausgeführt wird, weil ich habe das aktuelle Statement irgendwie abgeschlossen oder abgebrochen oder direkt für meine Zwecke umgemodelt, weil ich einfach den Rest des Statements auskommentiert habe und selber Sachen eingeschleust habe. Also wenn man nicht prüft, was da reinkommt, kann man da die Datenbank auslesen, gegebenenfalls kaputt machen. auf sowas muss man achten. Man kann auch so Sachen, teils so Sachen machen wie aus diesem Statement ausbrechen und in dieser eigentlichen Skriptsprache, die da gerade läuft, selber Code schreiben, der dann irgendetwas tut. Also durch geschickte Sequenzensetzung damit dann quasi den kompletten Dienst übernehmen. Oder ja, das ist so einer der einen, das sind halt irgendwie so die etwas einfacheren Anwendungsfälle. Ja, man sucht effektiv halt Stellen, wo der Dienst Informationen verarbeiten muss, die man ihm in die Hand drückt, und schaut dann halt, ob es irgendwelche Bereiche gibt, die er nicht direkt abdeckt. Also wenn er zum Beispiel wenn man ihm einen Integer-Wert reinbekommt, er prüft, ob es ein Integer ist und es direkt zum Beispiel für eine Vorschleife zum Zählen benutzt, dann kann man schauen, okay, ich gebe vielleicht mal negative Zahlen, vielleicht kann ich ihn ja dazu zu bringen, irgendwas damit kaputt zu machen, je nachdem, was in der Schleife drin steht. Also ich versuche das gerade irgendwie zu umschreiben.
Ja, negative Zahlen fand ich gerade eben lustig, weil ich hatte vorher mir den Busfahrplan angeschaut. Und beim Laden kam dann irgendwann Fortschritte, -20%. Ich habe negativen Fortschritt beim Runterladen. Irgendwas läuft schief.
Moment. Negativen Fortschritt beim Runterladen heißt doch, du lädst gerade was hoch. Der Grund, warum es ab und zu cool wäre, einen Wireshark auf dem Handy zu haben.
Ja, so ganz paranoid müssen wir jetzt auch nicht sein. Oder doch?
Der Grad der Paranoia bleibt jedem, glaube ich, selber überlassen.
Wobei ich sagen muss, ich finde es schon sehr lustig, wie viele Leute mich für Geheimdienst halten.
Wieso? Immer noch die auf dem TS? Noch mehr?
Es gibt genug. Es gibt auch welche, die halten mich für einen Bot.
Ja,
wenn ich jetzt ein Binärprogramm habe, wie tue ich das jetzt am besten angehen, um es zu verstehen, was es tut? So, gehen wir jetzt vergiss nicht, wir gehen davon aus, dass jetzt irgendwie jemand noch nie einen Assembler gesehen hat, x86 Assembler.
Dann wird er verloren sein.
So schlimm?
Alle Tools, mit denen man das sinnvoll arbeiten kann, spucken die halt am Schluss wieder Assembler aus, nur er ist halt strukturiert. Also das ganze Ding bildet dann halt irgendwelche Blöcke und dann kann man halt irgendwie sehen, wie die Ablaufsequenzen sind, was wo aufgerufen wird und so, aber man muss halt trotzdem noch verstehen, was die einzelnen Operationen innen drin
hast
machen.
Hast du das schon vorher probiert, ohne den Assembler zu können?
Nein, weil Assembler meine Einstiegsprogrammiersprache war und alles vorher mehr so.
Okay. Was ich hinaus wollte, wäre, du hast so lustige Programme, die heißen zum Beispiel Strings, die du draufschmeißen kannst, die dann alle Strings, die in diesem Programm existieren, eben mal rausspucken. Da findest du zum Beispiel gegebenenfalls raus, in welcher Programmiersprache es geschrieben wurde, für welche Plattformen es eigentlich läuft, welche Bibliotheken es bindet. Mhm. Und gegebenenfalls siehst du dann irgendwelche tollen magischen Zahlen oder magische Buchstaben, die du dann mal so als Token reinschmeißen kannst. Als Flex. Du weißt ja so ungefähr, wie groß die Flex sind. Und guckst, so kannst dann in den Strings mal so nachgucken, mit wie groß. Das ist ungefähr das Token.
So einfach ist es in der Regel halt nicht, aber.
Du glaubst nicht, wie viele Aufgaben wir da schon mal gelöst haben. Gut, es waren meistens so Zusatzaufgaben.
Side-Challenges gab es dieses Mal zum Beispiel gar nicht.
Okay. Also bei Side-Challenges war sowas sehr häufig. Du schmeißt einen String rüber und hast so, hey, ich hab hier was.
Ja, sie haben auch immer, also ein paar Dienste haben immer ganz coole Mottos, also es gab diesmal einen Dienst, der hieß Killing as a Service. Das war dann so, man verbindet sich per Telnet auf den Dienst, dann kann man sich aussuchen, mit welchem Kontrollzentrum man reden möchte. Mit Rammstein oder irgendwo einem in Amerika, ich glaube CIA. Man gibt dem CIA dann quasi irgendeinen Namen und das Ding gibt einem dann so ein verschlüsseltes Prüfsummen-Dings zurück und das kannst du dann Rammstein abliefern und dann führt Rammstein einen Abschuss auf diese Person aus. Du kannst in Rammstein auch noch eigene Firmware auf Drohnen hochladen. Was konnte man noch machen? Ah ja, die einzige Person, die man, glaube ich, nicht zum Abschluss freigeben konnte, war Obama. Also wenn man Obama geht, kommt dann irgendwie so der Frage, ob man nicht Osama gemeint hat. Wenn man sagt, nein, so, dann so. Das ist unser Präsident, du Idiot. Aber er ist vielleicht auch ein Terrorist. Da kam so, keine Ahnung, das Ganze war so total 80er-Jahre-mäßig gemacht. Alles ausstaffiert mit ASCII-Art in unterschiedlichen Farben. Oder ist das schon 90er? Seit wann gibt es ein CGA?
Ich habe auch keine Ahnung.
Das sah echt richtig cool aus. Also, wenn man sich das Ganze mal anschaut, das ist halt ein verdammtes Kryptorätsel gewesen. Also, das ist in Python geschrieben gewesen, man konnte das gut lesen. Aber da waren halt irgendwie eigendefinierte Kryptofunktionen und sowas. Und man hätte die kaputt machen müssen, damit man sinnvoll da etwas tun können. Das war irgendwie den letzten Dienst, den wir versucht haben anzugehen.
Was ist denn passiert, wenn der Abschluss jetzt dann gelungen ist? Was ist passiert?
Da ist nichts, da kam dann die Rückmeldung, ja, Person abgeschossen und so. Also wir haben das mal mit Osama tatsächlich durchgespielt.
Ja, gab es irgendwelche Punkte für sowas? Oder?
Nein, wir haben auch nicht ganz genau verstanden, was jetzt die Flags sind, weil es stand irgendwie als Flag dran, ja, die Name der Person, die Name des Ziels, der Name des Ziels, aber der Name des Ziels ist ein Eingabeparameter und das Ding hat nicht wirklich so. Wir waren uns einfach nicht sicher, was wir da raus extrahieren mussten. Und dann haben wir über ein IAC mal jemanden gefragt. Und der meinte, ja, schaut euch mal die Upload-Firmware-Ding an. Aber dann hatten wir irgendwie nur noch, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Und ich habe dann halt versucht, währenddessen irgendwelche Firmware in diese Drohne zu bekommen. Aber das hat nicht so toll funktioniert. Dieses Jahr war nicht ganz so glorreich.
Okay.
Also wir hatten viele irgendwie Service Points, weil wir unsere Dienste gut oben halten konnten, aber so null Angriffspunkte tatsächlich.
Ja, mich hat gewundert, dass ihr nur zu 8 seid.
Es waren nicht viele Leute da.
Wie gesagt, mich hat es vom Monster hingehauen, ich habe es nicht mehr hochgeschafft. Auch wenn du mir angeboten hast, mich aus dem Bus zu schleifen.
Ja. Ich hätte die Sackkarre oder den Einkaufswagen, egal.
Du hättest mich einkassieren müssen, genau.
Ja, ich hätte mir das potenziell lustig vorgestellt, aber gut.
Gut. Wir unterbrechen nochmal mit ein bisschen Musik.
So, da sind wir wieder.
Heute bei Def Radio, Folge 306. Es geht um den ICTF dieses Jahr. Und die große Frage, die wir irgendwie nicht geklärt haben, weil wir das irgendwie einfach übersprungen haben, war, wieso macht man sowas?
Es macht Spaß und man lernt immer wieder so ein paar coole Kniffe, die man vorher noch nicht kannte. Findet halt immer wieder neue Exploits und, keine Ahnung, Exploits zu kennen ist halt toll, wenn man auch selber Software schreibt. Man guckt mal gleich ganz anders auf das, was man da tut und baut es dementsprechend anders.
Okay, was muss ich denn mitbringen, wenn ich so denn mitmachen möchte?
Was musst du mitbringen? Also, Kenntnisse in diversen Programmiersprachen wären schon mal toll, aber muss nicht sein. Bei vielen Sachen reicht es, wenn man sich da spontan einliest. Klar, das bringt dann immer irgendwie einen Zeitvorteil, wenn man das schon kann, aber...
Englisch hilft.
Englisch auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt diesen Aufgaben mit bereits kompilierten Programmen stellen möchte, dann wären tatsächlich die Kenntnisse von Assembler und irgendwie die Bedienung von den zugehörigen Tools ganz nett zu wissen. Wenn man sich aber jetzt nur so Aufgabenstellungen stellen möchte, die jetzt halt nur in Skriptsprachen geschrieben sind oder Sachen, die sich halt irgendwie sinnvoll zurückübersetzen lassen, dann... Mhm. Wäre es halt toll, wenn man mal eine imperative Programmiersprache programmiert hat, weil darin sind die halt meistens geschrieben und imperative Programmiersprachen ist eine wie die andere. Man muss sich dann halt mit den Details auseinandersetzen, weil das ist tatsächlich das, was die große Rolle, was dann die große Rolle spielt. keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel zum ersten Mal was zu tun gehabt mit SQLite und habe festgestellt, das unterstützt ja nicht das komplette Befehlssubset, was zum Beispiel MySQL hat, womit ich schon ein bisschen Erfahrung hatte, womit wir dann am Schluss irgendwie erhebliche Probleme hatten, weil wir es nicht geschafft haben, irgendwelche Parameter umzusortieren, weil wir kein zweites Statement draus machen konnten. So Probleme, die man halt nur hat, wenn man Dienste angreift und nicht, wenn man halt welche selber baut.
Ja, vielleicht schon. Wenn das eine Statement, das du verwenden willst, nicht existiert, dann hast du ein Problem.
Ja, und halt großteils, weil es halt total Spaß macht. Also sich halt irgendwie mit netten Leuten zusammensetzen und irgendwie Sicherheitsprobleme durchackern. Dabei viel koffeinhaltige Getränke konsumiert und halt in der Nacht halt an irgendwelchen Problemen rumhackt. Das hat halt schon was für sich. Also es macht Spaß und ich bin auf jeden Fall beim nächsten CTF wieder dabei.
Ich war ein bisschen enttäuscht darüber, dass es so kurzfristig gekürzt wurde.
Von der Zeit her?
Mhm.
Ja.
Ich habe mich auf 24 Stunden Spaß eingestellt. Nee, 12.
12
waren es. 12 waren es, sorry. Ich bin also doch noch verpeilt.
Ja, war auch echt schade und ich finde echt zu kurz für so viele Dienste. Wir müssen das nächste Mal auf jeden Fall länger machen. Es gab noch einen anderen Wettbewerb daneben her lief und zwar, man konnte Dashboards einreichen. Also es gibt immer so eine Webseite, auf der kann man sehen, welchen Rang das aktuelle Team hat, wie viele Punkte es hat, welche Dienste von dem Team laufen, welche gerade down sind. Das sind diese Dashboards. Und man konnte halt Dashboards einreichen und das beste Dashboard hat irgendwie $500 Gewinn eingebracht oder so. Wir haben es nicht gewonnen. Wir haben, glaube ich, ein Dashboard eingereicht oder vielmehr. Die anderen haben ein Dashboard eingereicht. Ich war da relativ unbeteiligt dran.
Da gab's ja, dann, wie soll ich mir das vorstellen? Dashboard einreichen? Was gibt, wie Dings ist oder?
Da weiß ich leider nichts Genaues drüber. Also, sie bekommen anscheinend irgendwie so einen JSON-File als Beispieldatei, wo halt irgendwie Informationen drinstehen, die sie halt irgendwie auf dem Teil schön ausgeben sollen.
Ah, jetzt macht das schon mehr Sinn.
Und der Rest ist Sache von einem selbst.
Jetzt macht das schon mehr Sinn, weil ich dachte, du hast jetzt irgendwie so eine komische, klobige HTML-Seite und was willst du da einreichen? Nee, aber wenn du jetzt sagst, es kommt nur ein JSON-File an und du musst irgendwie was Schönes daraus machen, das macht schon einen komplett anderen Sinn. Das ist dann nur so, wie formatiere ich das Ding denn?
Ja.
Niklas hätte viel Spaß daran.
Und man konnte halt irgendwie selber Dienste einreichen, die dann halt in diesen VMs verbaut worden sind. Wir haben da auch einen submitted. Aber ja, ich habe vorm ICTF halt, war ich nicht so ganz involviert. Ich war ziemlich beschäftigt mit meinem Studium und vielen anderen Dingen, die gerade meine Zeit gefressen haben. Die Liste von Dingen, die meine Zeit frisst, ist leider sehr, sehr lang. Und ja. Aber ich glaube, ich muss mal gerade schauen. Ich habe noch irgendwie.
Also. Die Programme sind zum Teil sehr lustig gebaut, ja. Man haben zum Teil sehr lustige Namen. Das letzte Programm, das ich erklärt gekriegt habe, war eine Klasse, die hieß Toilet und es gab eine Funktion, die hieß Flush. Also die Klasse hieß Toilette und die Funktion war Spülen. Und die Sache war, man muss erstmal rauskriegen, was das denn eigentlich wirklich tut.
Ja. Also viele dieser Sachen sind halt mit viel Humor oder mit vielen Anspielungen gebaut. Man kann auch die alten VMs vom CTF sich runterladen und dann mal selber Hand anlegen und gucken, wie weit man kommt oder einfach um damit ein bisschen zu üben.
Gab es denn diesmal Probleme mit dem Entschlüsseln? Weil die VMs ist ja verschlüsselt, damit man sie vorzeitig runterladen kann. Und zum Start kriegen alle gleichzeitig das Passwort, damit alle gleichzeitig loslegen können. Nicht, dass es dann heißt, mit die Verbindung nach USA ist schlecht.
Nein, nicht, dass ich wüsste. Das lief eigentlich alles am Stückchen. Wir haben rechtzeitig anfangen können. Ja. Okay. Oh Mann.
Dir fällt nichts ein, ich mach Musik.
Ja, eigentlich musst du mir ja Fragen stellen.
So, willkommen zurück zu Dev Radio. Heute am 13. Dezember, Folge 306. Wir sind live im Studio. Telefonisch erreichbar unter 0731 938 6299.
Ja.
Oder im IRC.
Auf irc.in-ulm.de, Kanal Rote Dev Radio.
Oder auf Twitter unter dem Handle dev-radio.
Ja. Motto des ICDF dieses Jahr war Crowdsourced Evil oder Making Bad. Ich habe erst mal gebraucht, um die Anspielung zu verstehen.
Und wer war der Heisenberg? Gab's? Vielleicht war das der Name, den du raussuchen musstest.
Nein, glaube ich nicht. Auf jeden Fall, das Konzept dieses Mal war halt nicht oder nicht nur dieses Team von der Uni in Santa Barbara hat die VM zusammengestellt, sondern halt irgendwie jedes Team, das an diesem Wettbewerb teilnehmen wollte, musste halt irgendwie einen Dienst an die Spielteilnehmer quasi weitergeben, die dann in den VMs verbaut worden sind.
Also einfach nur an das Team von Santa Barbara schicken, glaube ich.
Ja, genau, genau.
Und das wurde dann in die VM reingebaut.
Genau. Es gab halt irgendwie so ein Dokument, wo halt die Spezifikationen drin standen, wie halt irgendwie ungefähr der Dienst sein sollte. Mhm. Er sollte halt auch nicht zu schwierig sein und halt nicht zu einfach. Also man musste sich schon irgendwie ein bisschen Mühe geben, das zu bauen.
Okay.
Die haben immer so einen coolen Motto-Namen. Echt nett.
So. Was wollte ich dich vorher nochmal fragen? Ich hab's jetzt schon wieder vergessen.
Ja, eigentlich musst du mir die Fragen stellen. Ich plapper hier nur so random Zeug, das mir gerade einfällt, vor mich hin, wenn ich keine Fragen bekomme. Und dann wird es halt wieder so eine Chaos-Braindump-Sendung.
Yeah, ich wollte dich noch irgendwas fragen, hab's dir gesagt und jetzt hab's wieder vergessen.
Ich habe das Gefühl, du brauchst Kaffee.
Kaffee.
Okay. Was wolltest du mich fragen? Ja, ich kann das nicht beantworten. Noch gibt's kein Brain-to-Brain-Interface.
Nicht.
Ich bin froh, dass es das nicht gibt. Manche hören den Magma nicht lesen. Okay. Ernsthaft.
Mir fällt es ernsthaft gerade nicht ein. Eben eine andere Frage. Genau. Wann ist der nächste CDF?
Also der nächste CDF, für den wir teilnehmen werden, ist der Faust-CDF. Das ist nächste Woche.
Ach, das ist der nächste Woche?
Ja. Und der nächste ICTF. Das weiß ich nicht genau. Ich kann mal auf der Webseite schauen.
Ich glaube, das steht doch noch gar nicht fest.
Ja, das kann auch gut sein.
Irgendwann nächstes Jahr.
Irgendwann nächstes Jahr, genau.
Falls sie nicht schon wieder vollkommen verplant sind.
Sie war ja nicht verplant. Das hat sich halt nur aus Gründen. Aktuellen Anlässen verschoben.
Genau.
nicht immer so negativ
genau.
sein.
Genau. Wo wir gerade auf diese Dings gekommen sind, dass du ja die Dienste einreichen musstest. Da gab es doch noch einen anderen Wettbewerb, der so auch so darauf basiert hat, irgendwie Codes zu bauen, also Programm zu bauen, das dann irgendwie Sicherheitslücken hat, die man nicht so versieht.
Ah, der Underhanded Sea Contest, das, was ich.
Genau.
Was wir verfehlt haben einzureichen, also das habe ich mit.
Ah.
Ja.
Was hat sich denn da ergeben?
Wir haben verfehlt, den einzureichen. Das ist ein ganz interessanter Contest. Es geht darum, also dem letzten war halt, ging es darum, man hatte zwei unheimlich demokratische Staaten und die haben sich auf so einen Abrüstungspakt geeinigt. Man möchte da jetzt irgendwie über ein Programm quasi den Gegner abfragen können, wie viele Sprengköpfe er hat. Also man und das halt mit so einem, kannst du mal die Webseite aufmachen? Underhanded Sea.
Okay.
Genau die Seite. Ach, sie haben schon den nächsten aufgemacht, oder? Ah ne, das ist der aktuelle Faking Missile Material. So. Man hat ja jetzt so eine, also man möchte ja als Staat nicht so viel über seine Sprengköpfe preisgeben. Deswegen hat man sich da auf so eine Schnittstelle geeinigt. Und zwar, man bekommt quasi ein Spektrogramm von einem Sprengkopf. Wenn dieses Spektrogramm einen spezifischen Ausschlag hat, kann man zum Beispiel erkennen, dass es Plutonium oder Uran enthält. Und man kann natürlich, muss zum Überprüfen irgendwie so ein Teststspektrum haben.
Mhm.
Ziel von dir ist es jetzt, eine Funktion zu bauen, die prüft, ob ein Sprengkopf ein Atomsprengkopf ist oder nicht. Du bekommst das Spektrogramm vom Sprengkopf, das Spektrogramm von der Testsubstanz. Da waren nochmal zwei Werte. Das eine ist ein Threshold und das andere war... Kannst du bitte aufhören, die... ja, genau, das...
Falsche Richtung.
Ja, genau, das eine war ein Threshold und das andere war halt irgendwie die Anzahl der Frequenzen, die von diesem Spektrum her getestet werden. Und Ziel ist es jetzt, die Funktion so zu bauen, dass bei gezielter Abfrage bei der gegnerischen Partei nicht Sprengköpfe als Sprengköpfe angezeigt werden, sodass man sie quasi zur Abrüstung zwingen kann, weil sie quasi nicht genug von ihren Atomsprengköpfen entfernt haben. Wichtig ist, es soll nicht klar sichtlich sein, dass man das Ganze eingebaut hat. Also man muss irgendwie plausibel abstreiten können, dass das Ganze eine Sicherheitslücke ist oder dass man da was Böses eingebaut hat, sondern es soll so aussehen, als wäre das ein Fehler, der jedem hätte passieren können. Also plausible Abstreitbarkeit für diesen
für den Coder, für den Developer.
Genau. Wir haben da irgendwie einen Abend dran rumgetackert und irgendwie was so nicht ganz so Schönes zusammengebaut. Ach ja, man wird nicht ganz so gut geratet, wenn man halt irgendwie viel Pointer-Gefrickel macht mit irgendwelchen
Sachen, ja.
Ja, genau. Weil der Code sieht halt auch nicht irgendwie wirklich nicht so wirklich authentisch aus und der hat halt. Ja, also dafür bekommt man nicht so viele Punkte, wie wenn der Code halt schön und kompakt ist und lesbar ist und man trotzdem den Fehler nicht findet. Also quasi, wenn man das Ganze richtig gut versteckt hat. Wie gesagt, wir haben es verpeilt abzugeben.
Schade.
Ja, war jetzt auch nicht die beste Glanzleistung.
Wie bist du auf diesen Contest gekommen?
Markus hat mir angesprochen.
Ja. Markus ist gerade nicht da, deswegen kann ich ihn jetzt nicht fragen, wie er drauf gekommen ist.
wenn sie nochmal einen machen, versuche ich das wieder mitzumachen. Das ist immer interessant, das zu tun. Das
ist ja anscheinend jährlich, wie ich aus der Seite hier sehe.
Ja, ist es.
Wie bist du auf den ICTF gekommen?
Wie bin ich auf den ICTF? Das ist eine gute Frage. Zum ersten Mal war ich da, glaube ich, vor einem Jahr. Irgendwer hat, glaube ich, was vom ICTF-Team beim CCC geredet und ich bin da dann irgendwann mal aufgetaucht und dann gab es irgendwie Info-Vorträge zu Exploit-Szenarien und ja, ich bin da dann öfters hingegangen und dann war ich halt beim ersten ICTF dabei und dann war ich auf der Mailingliste und dann bin ich halt wieder hingegangen. Ich glaube, so hat das funktioniert. Ja, keine Ahnung. Das ist...
Was reizt dich jetzt an dem ICTF so? Ich meine, du könntest doch genauso, keine Ahnung, mit anderen Leuten Gesellschaftsspiele spielen.
Naja, Gesellschaftsspiele haben halt irgendwie nicht diesen...
Ich rede jetzt vom richtigen Spiel, nicht so diese komischen Dinge von dem bestimmten Spieleverlag.
Keine Ahnung, es ist halt was für Leute, denen irgendwie Security und Hacken halt Spaß macht und das tut's mir halt und das halt irgendwie in diesem Setup, das macht halt Spaß. Wieso, wie es mehr Spaß macht wie Gesellschaftsspiele? Keine Ahnung, ich mag keine Gesellschaftsspiele. Also... Wenn sie gesagt hätten, wir machen...
Im Grunde genommen ist das ja ein großes Gesellschaftsspiel.
Hey, wenn sie gesagt hätten, wir machen LAN-Party, dann wäre ich auch gekommen, also... Nein, es ist schon...
Okay, wir spielen nochmal Musik.
Man lernt dabei halt auch ein bisschen was und es ist immer cool, da was mitzunehmen.
Spielen wir nochmal Musik. So, willkommen zum Endspurt der heutigen Folge Dev Radio, Folge 306, heute am 13. Dezember.
Ja, ja.
Und ich muss ehrlich sagen, wir sind die Fragen ausgegangen und dir auch das Zeug, was du noch erzählen kannst.
Ja, keine Ahnung, wenn ich keine Fragen habe, plapper ich dumm drauf los und das.
Stimmt, wir wollten ursprünglich ja irgendwelche Interviews einspielen. Aber der Mensch mit dem Mikrofon zum Aufnehmen, also ich, musste ja vor dem Münster einmal sich quer hinlegen und es nicht zum SCTF schaffen.
Wie gesagt, das Angebot mit dem Einkaufswagen wäre gestanden. Du hättest einfach nur im selben Bus bleiben müssen.
Ja, da hätte ich trotzdem das Equipment nicht dabei gehabt.
Schade. Ich meine, den Berg wieder runter ist ganz einfach. Okay.
Ja, in 14 Tagen haben wir dann den dritten Weihnachtsfeiertag mit keiner Live-Sendung. Da wird es wieder eine Folge mit Matu geben. Ich habe Schluss schon wieder vergessen, um was es gehen soll.
Ich habe nicht den geringsten Schimmer.
Ja. Aber es wird eine Sendung geben.
Und dann?
Dann ist auch schon das neue Jahr.
Yay, 2016.
Und im Sendeplan ist noch nichts geplant?
Eigentlich könnten wir mal einen Jahresrückblick machen oder sowas.
Wir einen Jahresrückblick? Das wäre eine Idee, das wäre vielleicht auch mal irgendwie vorbereitbar.
Ja, Vorbereitung.
Ja, vorbereiten ist schon wichtig.
Ja.
Und wenn die Vorbereitung darin besteht, ein leeres Pad vor sich zu haben.
Das ist keine Vorbereitung. Na gut, also nicht das, was ich unter Vorbereitung verstehe. Gut, dann gab es halt doch heute etwas mehr Musik wie erwartet, aber ich hoffe, euch gefällt Ricky Soundtrack.
ja, ja. Weil die Playlist findet ihr dann nachher auf unserer Homepage. Ist halt eine YouTube-Playlist. Und übrigens ist nicht freie Musik.
Ja. Oh, die Radiosendung wird verdammt kurz, wenn du sie schneidest. Na gut.
Ich würde auch verdammt viel rausschneiden aus der Radiosendung. So, nicht nur.
Ja, tu das. Okay.
Natu wird sich dann wieder wundern, wieso ich so viel schneide.
Naja. Ja, da wir uns vor 9 Jahr nicht wiederhören, oder ihr uns vielmehr nicht wiederhören werdet, schöne Weihnachtsfeiertage, ein gutes neues Jahr, mit viel Optimismus und hoffentlich nicht so deprimierende Neuigkeiten.
Wie gesagt, in 14 Tagen für Matu mit seiner Sendung. Ich weiß immer noch nicht, was die Frage, was das Thema ist. Und bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ach ja, im Studio waren Reiki
und Simon.